Willkommen zur 42. Ausgabe von Literamur. Pedro Cadiva ist Dramatiker und Essayist. Er schreibt Prosa und arbeitet als Theaterregisseur in Frankreich und Deutschland. Im Exploratorium Berlin hat er Auszüge aus seinem Roman Unendlich ist die Nacht gelesen und wurde dabei von der Pianistin Susanne Stelzenbach und der Sängerin Katja Gedes durch klangliche Improvisationen begleitet. In Unendlich ist die Nacht hört man die Stimmen zweier Männer. Sie sind Liebende, sie leben zusammen, oft sind sie zusammen allein. Wir hören das eine und das andere namenlose Ich immer im Wechsel. Die Ich-Erzähler sind ins Selbstgespräch vertieft. Und doch bleibt der andere, der noch nicht nach Hause gekommen ist, der schläft oder schweigt und versunken ist, anwesend. Ihre Menschlichkeit verbindet sie und auch, dass beide, wenn auch aus anderen Gründen, ihr Herkunftsland verlassen haben und mit Lücken und Verlusten leben. Ein Mann wurde im Iran geboren, der andere in der DDR. Pedro Cadivas Lesung beginnt mit der Stimme des aus dem Iran geflohenen Ich-Erzählers, der von sich sagt, dass er alles für sich behält, in seinen Augen, seinen Ohren, seiner Seele.
Ich habe das Büro schnell verlassen. Ich habe mich kaum verabschiedet. Ich wollte so schnell wie möglich nach Hause. Auf der Straße habe ich mich umgedreht und bin in Richtung Tiergarten gelaufen. Die Sonne schien noch. Heute war ein relativ schöner Tag, aber davon habe ich nicht viel gehabt. Ich war lange drinnen, seit Vormittag, habe nur ab und zu aus dem Fenster geguckt. Die große Birke mit ihren goldenen kleinen Blättern und ihrem weißen Stamm vor der grauen Wand. Ich habe sie bewundert und bedauert, bei dem Wetter nicht draußen zu sein. Und habe ich sie vergessen und war wieder bei den Menschen, die mit mir im Raum waren. Am Ende war ich so müde, dass ich nur nach Hause wollte. Müde ist nicht das Wort. Ich war überfordert, mitgenommen, verunsichert, verwirrt, verloren, wütend, überdrüssig, traurig, erschöpft, aber wach. Gibt es ein Wort dafür? Ich arbeite als Übersetzer, Sprachmittler, Dolmetscher. Alle drei Worte werden dafür gebraucht, obwohl sie unterschiedliche Bedeutungen haben. Ich sitze da, höre zu, dann übersetze ich ins Deutsche. Dann höre ich wieder zu und übersetze das, was ich gehört habe, aus dem Deutschen. Ich suche mir nicht aus, wen ich übersetze. Ein Mensch sitzt mir gegenüber, dem ich zum ersten Mal begegne, den ich in seine Sprache mitnehmen und durch meine Stimme ins Deutsche bringen soll. Auf der Reise kann viel passieren. Sie erfolgt nicht immer auf einem sicheren Weg mit derselben Geschwindigkeit und beim gleichen Wetter. Manchmal hält mich ein Wort an, klingt in meinen Ohren so laut, dass ich nichts anderes hören kann. Manchmal stolpere ich über ein Wort und weiß nicht genau, wie ich es übersetzen soll. Je vertrauter mir das Wort ist, je tiefer es in mir klingt, desto schwerer ist es zu übersetzen. Auf dem Weg gibt es manchmal Sturm und Gewitter, manchmal regnet es, manchmal lässt mich die Hitze kaum vorankommen, manchmal friere ich in der Kälte ein. Ein ganzer Mensch dringt ein, sein ganzes Leben entfaltet sich in seine Stimme. Ich muss einen ganzen Menschen übersetzen, den ich nicht kenne. Von seiner Geburt an und vielleicht noch lange davor, vom Augenblick seiner Empfängnis an, wie er heranwuchs, bis zum jetzigen Moment, in dem er vor mir sitzt. Auch wenn er nur Bruchstücke aus seinem Leben stottert. Ein Mensch offenbart sich durch seine Stimme und ich muss eine Stimme übersetzen und nicht nur die Worte, die sie sagt. Ein Mensch entblößt sich durch sein Schweigen und sein Zögern. Ich muss seine Stille und sein Stottern übersetzen. Ich weiß nicht, wann es dunkel geworden ist. Keine Ahnung, wie spät es ist. Mein Freund wird sich Sorgen machen. Er wartet zu Hause. Obwohl, er weiß, was mit mir passieren kann. erkennt mein unaufschiebbares Bedürfnis, gelegentlich lange draußen alleine zu spazieren. Hier ist kaum jemand. Ab und an kommt jemand mir entgegen oder läuft an mir vorbei. Manchmal mit Hund. Sie gehen alle schneller als ich. Es ist kalt. Ich spüre es erst jetzt beim Anblick anderer Menschen und wie sie gehen. Ich mag die nächtliche Gestalt der Bäume. Ich genieße die nächtliche Ruhe. Ich war selten im Tiergarten bei Dunkelheit. Warten, warten, warten. Ich bin zu Hause und warte auf meinen Freund. Warten, das kann ich gut. Das sagt er selbst, als Lob oder als Vorwurf, je nachdem. Vielleicht das Einzige, was ich gut kann. Man sagt oft, ich sei geduldig. Es sieht vielleicht so aus, ist aber nicht wahr. Geduld ist eine Tugend, nicht das Warten an sich. Ich bin es gewohnt zu warten. War es schon als Kind. Aber es macht mir zu schaffen. Ich musste warten und durfte meine Unruhe nicht zeigen. Und vielleicht früher noch im Bauch meiner Mutter. Und später, wenn ich lange auf meine Mutter warten musste, bis sie mich aus dem Hort abholte. Ich war immer das letzte Kind, das abgeholt wurde. Sie musste arbeiten und hatte einen langen Weg. Eine tägliche Qual. Das ist bis zuletzt eine ungewöhnliche Gewohnheit geblieben. Das Schwierigste war die einsame Wartezeit, nachdem das vorletzte Kind abgeholt wurde. Diese Zeit war immer zu lang, obwohl sie immer gleich lang war. Meine Betrübnis und Unruhe waren immer gleich stark. Immer gab es in mir einen kleinen Zweifel, ob meine Mutter käme, obwohl sie immer kam. Er tauchte in mir auf, wenn das vorletzte Kind abgeholt war und dauerte, bis sie ankam. Später musste ich auf einen Studienplatz an der Universität warten. Ich wollte Philosophie studieren und durfte mich nicht anmelden. Und nachdem ich mein Studium aufgegeben hatte, musste ich warten, bis ich endlich mein Land verlassen konnte. Mein Land hieß DDR. Es existiert nicht mehr. Die Mauer fiel ein Jahr, nachdem ich es verlassen hatte. Inzwischen ist Warten für mich zum Beruf geworden, wenn nicht zur Berufung. Warten und nichts sagen, nichts zeigen, warten, ohne sich gedulden zu können. Es wird langsam richtig spät. Warum kommt er nicht? Er sollte doch bis Mitte des Nachmittags arbeiten und dann nach Hause kommen. Ich sitze in der Küche. Sie ist relativ geräumig, sodass wir beide am Tisch sitzen und uns unterhalten können. Oft beim Essen. Ich sitze auch gerne alleine hier und lese. Oder trinke meinen Kaffee und mache nichts anderes. Schaue durchs Fenster, schaue den alten Kastanienbaum im Innenhof und den Himmel an. Immer am selben Platz, wo ich gerade sitze. Aber durchs Fenster kann ich jetzt nichts sehen. Es ist 21.36 Uhr. Ich bin unruhig. Ist ihm bei der Arbeit etwas passiert? Ich fühle mich genauso einsam wie damals im Hort. Auch wenn man mit jemandem zusammenlebt, gibt es Momente, in denen man sich einsam fühlt. Und nicht nur, wenn man allein ist. Es gibt Momente, in denen er mir gegenüber sitzt und ich mich einsam fühle. Meine Einsamkeit überschattet seine Anwesenheit. Ihm geht es manchmal genauso, hat er mir erzählt. Wenn Sie sich einen Partner wünschen, damit Sie sich nie mehr einsam fühlen, liegen Sie falsch. Wir drei sitzen im Büro. Er fixiert den Boden und sagt kein Wort. Dann hebt er den Kopf und schaut uns beide an, den Berater und mich, als hätte er sich plötzlich erinnert, dass er nicht allein ist, und lächelt uns an. Er erinnert sich, wo er überhaupt ist. Er schaut kurz zu Boden und lächelt uns wieder an. Seine Augen sind feucht und er lächelt, als ob er sich plötzlich freuen würde, mit uns hier zu sein. Er sagt immer noch nichts. Wir sitzen noch nicht lange hier, aber es dauert ewig, bis er spricht. Er wird sprechen und ich werde ihn übersetzen. Das ist das Ziel. Ich frage mich, ob die Zeit nur für mich so langsam vergeht. Der Psychologe wirkt geduldig. Er hat es gelernt. Es ist eine Geduld, die er studiert und in der er Prüfungen abgelegt hat. Eine professionelle Geduld, die er schon in der Ausbildung geübt hat und die er seitdem gut kennt. Geduld mit leichtem Lächeln. Offenheit zeigen. Einfühlsamkeit spüren lassen. Sicherheitsgefühl geben, im Sinne des Patienten, und gleichzeitig Abstand halten, körperlich und emotional, sich im Griff haben, objektiv bleiben, seine eigene Ohnmacht annehmen, zugunsten des Patienten. Nicht umsonst hat er seine Prüfungen bestanden. Der Patient wird kein deutsches Wort sagen, er wird in seiner eigenen Sprache sprechen, wovon der Berater kein einziges Wort versteht. Er wird in seiner Muttersprache sprechen, die auch meine ist. Er wird in unserer gemeinsamen Muttersprache sprechen, obwohl wir keine gemeinsame Mutter haben. Wir sind Brüder in der Sprache. Obwohl ich längst weit weg von dem Land lebe, wo diese Sprache als Muttersprache gilt. Obwohl ich diese Sprache eine Zeit lang verdrängt habe und sie nicht mehr sprechen, hören und schreiben wollte. Sie ist trotzdem meine Muttersprache, auch wenn ich längst weit weg von meiner Mutter lebe. Und man glaubt, dass die Muttersprache Muttersprache bleibt, egal was mit einem passiert, auch wenn man längst weit weg von der Heimat lebt und in anderen Sprachen eine Heimat gefunden hat. Er wird bald sprechen und ich muss übersetzen. So ist die Vereinbarung. Jeder spielt seine Rolle. Der Klient spricht, der Sprachmittler übersetzt, der Psychologe berät. Die letzten beiden haben einen Arbeitsvertrag und werden dafür bezahlt. Der Klient ist freiwillig hier. Er braucht Hilfe und will sich helfen lassen. Aber wir sind alle drei Menschen mit einer jeweils eigenen Vergangenheit und Muttersprache. Wir sind im Wesentlichen ähnlich. Die Muttersprachen sind nur anders und unsere Vergangenheiten sind unterschiedlich verlaufen. Der erste Satz springt aus seinem Mund wie ein Stück zerknittertes Papier. Er sagt, dass seine Albträume wieder angefangen hätten, dass er jede Nacht im Schlaf laut schreie und dass seine Mitbewohner, die im selben Zimmer im Flüchtlingsheim wohnen, ihn wecken. Sonst würde er in seinem Albtraum bis zum frühen Morgen weiterschreien. Es sei jede Nacht dasselbe. Er spricht weiter und ich halte ihn an. Ich muss diese paar Sätze erst für den Psychologen übersetzen. Ich will kein Wort davon vergessen. Der Psychologe soll das alles genau erfahren. Ich muss alle Informationen vermitteln. Aber das Sprechen selbst, die Stimme, wie sie ihre Muttersprache spricht, wie sie bestimmte Worte ausspricht und betont, eine Sprache lässt sich nicht vermitteln. Ich hätte meinen Vertrag als Sprachmittler nie unterschreiben sollen. Aber was soll ich sonst tun? Ich muss ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich schaue kurz aus dem Fenster. Die goldene Birke strahlt in der Sonne. Wenn ich übersetze, schaut mich der Berater nie an. Er sieht weiter den Klienten an. Ich übersetze in der richtigen Reihenfolge. Die Zahlen und Adjektive stimmen. Nur die Stimme ist nicht meine, ist nicht seine. Ich habe nicht seinen Akzent aus einem Gebiet am Wüstenrand im Zentrum Irans. Es ist heiß in seiner Stimme. Die Sonne scheint in seine Stimme und er schwitzt. Das kann ich nicht übersetzen. Und auch nicht, wie ich mich in meinem Geburtsland zu ihm hinbewege, wenn ich seine Stimme höre. Davon kann ich leider nichts vermitteln. Das aber ist es, was mich am stärksten trifft. Er hat jede Nacht denselben Albtraum. Es ist am frühen Morgen in seinem kleinen Dorf. Es ist noch halb dunkel. Er ist auf dem Weg zum großen Platz mitten im Dorf, wo er erhängt werden soll. Zwei Soldaten begleiten ihn. Seine Frau und sein kleiner Sohn laufen hinterher, wie auch seine Mutter. Und dahinter einige Leute aus dem Dorf. Sein Sohn ist 5 Jahre alt. Er wird sich von seinem Vater verabschieden und gehen, kurz bevor er erhängt wird. Er darf seinen erhängten Vater nicht sehen. Alle sind still. Der Klient fixiert den Boden beim Gehen, den Boden seines Dorfes, wo er geboren und aufgewachsen ist. Manchmal dreht er sich um und lächelt seinen Sohn an. Sie sind bald am Ziel. Das Dorf ist klein, der Weg dauert aber ewig. Er muss Geduld haben. Es sind die letzten Minuten seines Lebens. So furchtbar sie auch sind, er soll sie genießen. Kurz vor dem Platz halten sie an. Er verabschiedet sich von seinem Sohn. Er beugt sich vor und schaut ihm in die Augen, lächelt ihn an und nimmt ihn in die Arme. Ein alter Freund nimmt den Sohn mit nach Hause. Endlich sind sie da. Der Galgen steht genau in der Mitte auf dem frischen Gras. Ein hohes Monument. Der Henker wartet schon, hat eine Kopfmaske. Man kann durch 2 winzige Löcher kaum seine Augen sehen. Der Klient verabschiedet sich von seiner Frau und seiner Mutter. Beide weinen. Sein Vater und seine Brüder sind nicht gekommen. Sie wollten keinen Sünder in den Tod begleiten. Er verdient es. Er hat mit einem Mann geschlafen und verdient es. Er hat den Ruf der Familie zerstört und verdient es. Er hat das Gesetz Gottes gebrochen und verdient es. Er hat seine Frau und seinen Sohn betrogen und verdient es. Es gibt genügend Gründe, heute Morgen im Bett zu bleiben, bevor sie ihn beim Morgengebet verdammen. Es gibt genügend Gründe, ihn zu vergessen, als ob er nie existiert hätte. Aber sie wissen alle, dass es unmöglich ist, einen Sohn und Bruder zu vergessen. Jetzt steht er neben dem Henker. Seine Hände sind gebunden. Die Hände des Henkers sind ganz nah an seinem Gesicht. Sie wollen die Garrote um seinen Hals legen. Seine Hände sind schön. Sie sind groß und frisch. Sie sind sauber. Sie duften nach Seife und Rosenwasser. Sie hätten ihn am Hals streicheln können. Er sucht die Augen des Henkers. Er will dem letzten Mitmenschen, dem er begegnet und der ihn berührt, in die Augen schauen. Der Henker ist beschäftigt. Er muss konzentriert handeln, seine Aufgabe erledigen. Er wird dafür bezahlt. Aber trotz seiner Geschicklichkeit wirkt er unsicher. Seine Finger zittern ein wenig. Er will um jeden Preis den Blick seines Opfers vermeiden. Aber in einem winzigen Augenblick treffen sich ihre Blicke und der Henker weiß gleich, dass sein Opfer ihn erkannt hat. Mit zitternden Händen der Henker weiter, während der zum Tod Verurteilte den Boden fixiert. Er sucht nicht mehr den Blick seines Henkers. Er hat ihn erkannt, einen alten Schulfreund. Was ist gerade passiert? Ich denke wieder, dass wir alle 3 Menschen sind. Vielleicht derselbe Mensch mit mehreren Vergangenheiten, mit mehreren Müttern und Muttersprachen. Aber wir 3 sind zusammen ein einziger Mensch im Raum. Es gibt immer einen Moment, in dem das, was der Klient erzählt, unser aller Geschichte wird. Die Geschichte aller, die ihm zuhören. Wir verlassen den Raum. Der Klient verabschiedet sich. Der Berater schüttelt ihm die Hand. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Er wird ihn weiter beraten. Im Notfall solle er ins Krankenhaus. Dort werde er jederzeit aufgenommen. Der Klient bedankt sich. Er bedankt sich herzlich mit feuchten Augen. Ich muss auch bald gehen. Es ist 3:30. Ich will nach Hause. So bald wie möglich. Ich bin schon auf der Straße. Ich kann aber nicht nach Hause. Unmöglich.
Pedro Cadivas Roman Unendlich ist die Nacht ist eine Fiktion. Selbst wenn der Autor wie einer seiner Charaktere aus dem Iran geflohen ist und Berlin zu seinem Domizil gemacht hat, sollte man nicht in die Falle tappen, ihn mit dem iranischen Ich zu identifizieren. Ich habe Pedro Cadiva gefragt, ob die Erfahrung der Flucht das prägende Moment im Leben seiner Figuren ist.
Ja, also eigentlich bei den beiden Figuren ist das so. Es gibt einen Satz im Stück Kunst der Flucht: Wenn man einmal geflüchtet ist, ist man immer auf Flucht. Also ich habe für Kunst der Flucht viele Geflüchteten interviewt und das ist tatsächlich das Gefühl, was sehr oft auch nicht in der Form direkt, so wird das nicht ausformuliert, aber das, was man auch selber spüren kann, sehr stark. Jede Flucht ist nicht unbedingt ein Trauma, aber das ist auch die Definition von einem Trauma, dass das bleibt tatsächlich. Und in den beiden Fällen auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen ist eine Art von Trauma. Es gibt Stellen tatsächlich im Buch, wo der deutsche Mann von den ersten Tagen erzählt, als er nach West-Berlin kam und was war sein Sprachgefühl. Also normalerweise ist das dieselbe Sprache, aber er erkennt, dass das nicht dieselbe Sprache ist. Mhm. Und man erkennt ihn auch manchmal bei einem kleinen Wort, bei einer Betonung. Und das ist auch eine Art von Trauma, wo man sich in eine Sprache fremd fühlt, die eigentlich seine ist, weil man von einem Teil der Stadt zu dem anderen geflüchtet ist. Diese Fluchterfahrung bei den beiden sind sehr markierend. Also das hat die beiden sehr geprägt natürlich, ja.
Ich musste bei der Lektüre immer wieder mal an Georges-Arthur Goldschmidt denken. Der ist vielleicht einigen von Ihnen auch bekannt, mittlerweile 97 Jahre alt. Er ist als 10-jähriges Kind aus Rheinbeck geflohen, ist in Frankreich geblieben, ein Leben lang Deutschlehrer gewesen und hat erst in fortgeschrittenem Alter, also fast pensioniert dann schon als Lehrer, sein erstes Buch auf Deutsch verfasst. Er ist so der Übersetzer von Kafka und Benjamin in Frankreich, auch von Peter Handke. Und hat viel nachgedacht über das, was es heißt, auf Deutsch oder Französisch zu schreiben. Er spricht eher von der Lebenssprache und der Herkunftssprache und nicht von der Muttersprache. Goldschmidt hat eine Erfahrung formuliert, was die Wahl oder den Zwang quasi der Sprache angeht. Er sagt über bestimmte Nervenpunkte in seiner eigenen Vita, konnte er gar nicht anders als auf Französisch schreiben. Das war unmöglich, das auf Deutsch zu tun. Also in Gedanken oder real zurückzugehen in das Land, in dem er nicht mehr leben konnte, das konnte er auch nicht auf Deutsch schreiben, sondern er musste sich über diese Erfahrung beugen in der anderen Sprache. Ja? Sie sind weggegangen aus dem Iran nach der Revolution, aber sie war noch nicht so pervertiert wie zu der Zeit, als der im Buch Klient genannte Mann von Hinrichtungen erzählt und den furchtbaren Gräueln, die an Minderheiten verübt wurden.
Also die Repression war sehr stark geworden und das war auch der Grund, warum ich geflüchtet bin. Ich war sehr jung und konnte nicht sowas erleben wie im Albtraum von dem Klienten im Roman. Aber ich glaube, was Sie meinten, also eigentlich Goldschmidt sagt auch ein bisschen schon das, was ich meinte, dass man eigentlich keine Auswahl hat, wenn man sich in eine Sprache ausdrücken will. Also das ist eigentlich die Sicht von den Leuten meistens, die eigentlich immer in ihrer eigenen Muttersprache gelebt haben. Und wenn jemand mehrere Sprachen kennt, glauben sie, dass das möglich wäre, dass man die Auswahl hätte zwischen verschiedenen Fremdsprachen. Aber eigentlich, das ist nicht so. Die Sprache ist nicht ein Mittel, das ist genau der Punkt. Das ist nicht ein Instrument, was man benutzen kann, um etwas auszudrücken, sondern das hat einen Inhalt. Das trägt eine Welt, das trägt natürlich eine Form, aber diese Form ist auch Sinn. Also eine Sprache macht Sinn an sich selbst. Deswegen das Übersetzen ist auch so schwierig. Und das ist der Punkt. Ich kann mir die Sprache nicht aussuchen, in der ich schreibe. Die Sprache an sich ist schon Inhalt und Sinn.
Sprache und Identität sind ein bestimmender Themenkomplex im Roman Unendlich ist die Nacht. Pedro Cadiva umkreist auch Fragen nach dem Einfluss, den Orte auf unsere Selbst- und Weltwahrnehmung haben und wie das Gehen sich auf unser Denken auswirkt. Der Ich-Erzähler teilt die Menschheit in zwei Gruppen, in die Spaziergänger und die Nicht-Spaziergänger. Ich denke an eine Beobachtung von Michel de Montaigne, der notierte: Mein Geist geht nicht voran, wenn ihn nicht meine Beine in Bewegung setzen. Auch der Schriftsteller Robert Walser fällt einem ein. Er betrachtet das Spazierengehen als Arbeit. Oder Peter Handke, ein passionierter Spaziergänger.
Ja, es gibt wirklich unglaublich viele Referenzen in Bezug auf das Gehen. Es gibt auch diesen Satz von Nietzsche, er sagt, ich denke, wie ich gehe. Sehr wichtig. Es geht eigentlich um einen Denkprozess, was ausgelöst wird durch das Gehen. Also ich muss an eine Kindheitserinnerung denken. Es gibt in Persepolis, die sind die Ruinen von dem Sommerpalast von Darius im Persischen Reich. Damals, 600 vor Christus, wurde das gebaut. Und die sind wirklich prachtvoll, diese Ruinen noch jetzt. Und es gibt so eine Art Fassade, eine der Eingänge. Das ist so, dass man hat symmetrische, lange Stufen nach oben. Also die, und dann ist eine Mauer da und dann zwei an beiden Seiten von der Mitte, dann gehen Treppen hoch. Und diese Treppen sind extrem flach und breit. Und man hat lange nicht gewusst, warum. Viele Historiker hatten gedacht, sie sind so flach, weil eben sie mit Pferden hochgingen. Aber dann hat man entdeckt, nein, das war überhaupt nicht so. Sie sind nicht so hoch und relativ breit, weil so, das verlangsamt einfach den Rhythmus des Gehens, des Hochgehens. Und das war eine Art, diese Verlangsamung war da, damit sie sich beim Gehen konzentrieren können und denken können. Das war eine meditative Treppenhochgehen. Und ich finde das sehr schön. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein Beispiel davon, wie eben das Gehen eine Art Konzentration bringen kann, ja.
Und wenn wir bei den Orten bleiben, weil das auch sehr schön aufgegriffen wird in dem Roman Unendlich ist die Nacht, dann verändert es auch eigentlich die eigene Fähigkeit zu lesen und zu rezipieren. Sie haben sich mit Proust, mit seiner Ästhetik beschäftigt, darüber promoviert an der Humboldt-Universität und geschrieben, dass Proust zu lesen in Berlin etwas ganz anderes war.
Das klingt anders natürlich.
Klingt anders.
Ja, das heißt, also die Umgebung, in der man liest, natürlich hat einen Einfluss auf das, wie man den Text wahrnimmt, wie man den Text hört. Es gibt eine Parallele zu mir selbst, weil ich war dabei, mich mit Proust zu beschäftigen, als ich nach Berlin kam. Und plötzlich, das klang ganz anders. Französisch zu lesen in einer Umgebung, wo die Leute Deutsch sprechen, wo man im Alltag auch ständig Deutsch hört. Natürlich, das klingt anders. Und das hatte was fast Staubiges, Proust in Paris. Das gehört ja zu den Klassikern. Es gibt auch viele Leute, die Proust verabscheuen und überhaupt nicht mögen. Aber das hat einen Status, ja. Und schreiben wir Proust und lesen Proust und so weiter. Und plötzlich da, das hatte, als ob er plötzlich eine jüngere Stimme bekommen würde.
Es werden ja, ich habe sie mir aufgeschrieben, ja, verschiedene Denker und Künstler erwähnt. Proust haben wir eben gehört. Wir haben vorhin auch eine Passage gehört, wo Giordano Bruno und sein Schicksal erwähnt werden. Giordano Bruno ist in dem Jahr auf dem Scheiterhaufen gestorben, als Blaise Pascal geboren wurde. Und Blaise Pascal gehört auch zu den klassischen, ja, Philosophen, Denkern, die man, glaube ich, wenn man in Frankreich lebt, gelesen haben muss, steht quasi gegen Descartes, und Descartes überwölbt das Pascalsche Denken. Gilles Deleuze wird bei Ihnen erwähnt, der Filmemacher Eric Rohmer, der Schauspieler und Regisseur Antoine Vitesse, der Brecht inszeniert hat, Der Mantel des Ketzers, das wiederum verweist auf Giordano Bruno, Beckett natürlich, Borges. Und im Raum steht für mich auch Emmanuel Levinas. Also gerade was die Struktur des Romans angeht, die Verteilung auf zwei Stimmen, die für sich stehen, im Selbstgespräch sind, aber den anderen anwesend halten. Und Levinas ist für mich so der Denker, der das Rätselhafte des anderen, die Fremdheit unbedingt bestehen lässt.
Ja, Levinas ist umso stärker präsent, dass er nicht benannt wird im Buch. Das Hauptthema ist die Andersartigkeit, also wie ich den anderen wahrnehmen kann. Also Levinas ist wirklich die große Figur, die überhaupt das Thema Andersartigkeit in der europäischen Philosophie angesprochen hat, und sehr, sehr spät leider. Das ist genau die Lücke, die große Lücke in der europäischen Philosophie, die sehr entwickelt war. Das heißt, das Thema, das ein so wichtiges Thema, die Andersartigkeit, wurde gar nicht von den
großen deutschen Philosophen oder europäischen Philosophen angesprochen. Und erst im 20. Jahrhundert spricht Levinas darüber, also schreibt er, sein ganzes Werk ist natürlich, also fokussiert sich auf dieses Thema. Und das ist genau das Hauptthema von diesem Roman. Also was haben sie sich zu erzählen, diese beiden Figuren? Der eine kommt aus dem Iran, der andere aus Deutschland. Die sind beide geflüchtet, aber in verschiedenen Kontexten. Und Levinas wäre eigentlich die philosophische Referenz dafür. Und ich glaube, Achille Mbembe, die Sie kennen bestimmt, der große Soziologe, der auch dieses ganz schönes Buch geschrieben hat, Kritik der schwarzen Vernunft. Also das ist eine natürliche Anspielung auf Kant. Er sagt, dass dadurch kann man vieles erklären, wieso Narzissmus zustande kam, wieso diese Fremdfeindlichkeit durch den Kolonialismus, weil eben da gab es eine Lücke. Wie soll ich mich verhalten dem anderen gegenüber, der ganz anderes aussieht, der ganz anderes denkt? Was ist meine Verbindung zu meinem Mitmenschen?
Den man sich auch nicht gleich machen will. Das ist, glaube ich, auch Levinas. Dieser eine schöne Satz, einem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten zu werden.
Ja.
Es gibt eine Asymmetrie in der Beziehung, aus der heraus er aber diese Verantwortungsethik entwickelt, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist genau das. Also Levinas sagt eigentlich, dass ich einen Menschen nicht kennen kann. Und ein Menschen ist eigentlich ständig wie etwas, was mich in Frage stellt, weil er geht darüber, über meine Fähigkeit zu kennen hinaus. Also das ist ständig eine Überschreitung und stellt in Frage meine eigene Fähigkeit zu kennen überhaupt. Ich kann nie sagen, ich habe den Menschen ganz begriffen. Der andere mir gegenüber ist immer eine Frage. Und diese Frage von Verletzlichkeit ist sehr wichtig bei Levinas. Wenn ich den anderen in die Augen schaue, entdecke ich seine Verletzlichkeit und eben das macht mich für ihn verantwortlich. Und das Thema Verletzlichkeit ist auch sehr wichtig in diesem Buch. Also wie fragil diese beiden Figuren sind, wie sie gegen eigene Ängsten kämpfen müssen ständig. Und sie haben absolut gut erkannt. Levinas ist natürlich, ich mag ihn auch sehr und ich habe mich auch jetzt für ein neues Buch in Frankreich mit ihm nochmal beschäftigt. Und ich habe jetzt Texte entdeckt, zwei sehr schöne Texte, die er in 30er Jahren in Frankreich veröffentlicht hat. Ein Text, das heißt eben über den Hitlerismus. Und er sagt, wo das Problem ist bei diesem Denken, wo es nur um Massen geht und wo man das Verhältnis zu dem anderen nicht definieren kann. Und dann habe ich einen anderen Text auch entdeckt, genau in diesen Jahren, wo er überhaupt unbekannt war, veröffentlicht wurde und eben das Désir d'évasion heißt das. Und er sagt dabei, dass eigentlich der Mensch sich dadurch auch definiert, dass er immer diese Begierde hat, das Begehren nach woanders, also nach Bewegung. Wo eben im Nazismus und Faschismus und bei dieser Vision ein Mensch reduziert sich auf seine Herkunft und muss auch dabei bleiben. Und für ihn ist das total widersprüchlich zu dem, was ein Mensch ist.
Noch ein Wort vielleicht zum Unendlichen. Also Giordano Bruno, das haben wir gehört in Ihrer Lesung, und Pascal haben über das Unendliche bzw. das Unergründliche im Menschen nachgedacht und geschrieben. Diese Kategorie des Unendlichen, was bedeutet Ihnen das?
Das bedeutet die Möglichkeit, sich immer zu bewegen. Weil eigentlich das Unendliche ist auch der beste Raum, wo man flüchten kann, dadurch, dass es keine Grenze hat. Also die Unendliche hat keine Grenzen. Aber das ist ein Begriff, der in verschiedenen Formen in dem Roman auftaucht. Und so Levinas benutzt auch den Begriff, weil eigentlich der andere hat auch immer was Unendliches. Dadurch, dass ich ihn nie so erfassen kann, begreifen kann, umkreisen kann und sagen, das ist das und nichts anderes. Also deswegen ist das sehr fruchtbar als Begriff, wo man auf verschiedenen Ebenen so damit spielen kann. Ja.
Das war die 42. Folge von Literamur mit Sigrid Brinkmann und dem in Berlin lebenden Schriftsteller und Theaterregisseur Pedro Cadiva. Sein Roman Unendlich ist die Nacht, wie auch das kleine Buch der Migrationen, sind im Bremer Sujet Verlag erschienen. Die Festtage nahen, ich wünsche einen guten Jahreswechsel, genug Zeit zum Lesen und freue mich über Ihr Interesse am deutsch-französischen Podcast Literamur. En avant, auf ein neues.